mit ihnen in die hoffnungsvolle Botschaft, wo Compassion Jesus ins Zentrum stellt und Kind, aber auch Mütter mit ihren Babys einfach Hoffnung bringt. Und jetzt sind wir gespannt, was Gott dir aufs Herz gelegt hat für uns als Predigt, die wir mitnehmen dürfen, ganz speziell für uns. Danke vielmals. Und im Anschluss wird der Daniel auch noch gerade ins Obigmal rübergehen und wir, irgendjemand von uns wird ihm dann helfen dabei beim Verteilen, einfach, dass wir das auch miteinander machen.
Ja, muss doch ein bisschen mehr Platz. So, das ist schon gut, ja. Danke. Ja, Andreas hat das schon gut eingeführt mit seinen Worten. Gott ist gut. Gott liebt uns. Wir haben einen lieben Gott. Jawohl, Amen. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten, um umzubringen und zu töten. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist ein Text aus Johannes 10, Vers 9 bis 11. Ein wunderbarer Text, der uns einfach wieder mal zeigt, also der Titel dieser Botschaft ist ja eigentlich, Gott ist gut, Gott liebt uns, Gott gibt, Gott liebt uns, Gott ist wirklich gut. Und das wollen wir heute Morgen begreifen, ich glaube, wir wissen das schon. Aber in der Tiefe gibt es vielleicht manchmal Situationen, wo wir denken, ja, ist Gott wirklich so gut, wenn doch dies und jenes geschieht? Schauen wir mal in unseren Text rein. Normalerweise fokussieren wir ja auf den Teil, wo es um Jesus geht, oder? In Vers 11 wird in aller Kürze das Evangelium beschrieben, oder wie Johannes 10, Vers 11, da steht, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesu Opfer, mit dem er unsere Schuld bezahlt, sein Tod, damit wir Leben haben, sein Ausspruch am Kreuz, es ist vollbracht. Seinen Sieg, damit wir Gottes Kinder werden. Das ist das Evangelium. Nicht durch Werke von uns, sondern durch ein Werk von ihm am Kreuz. Durch unseren Glauben haben wir Zugang. Das ist die Grundlage und das zeigt uns schon mal, Gott würde das nicht tun, wenn er uns nicht lieben würde, wenn er nicht gut wäre. Gott liebt uns. Der andere Teil dieses Verses spricht vom Gegenteil, vom Satan. Wir sehen, der Satan, der Teufel bringt Tod. Jesus bringt Leben. Der Teufel stiehlt. Jesus schenkt und gibt volle Genüge. Der Teufel hasst. Jesus liebt. Der Teufel zerstört. Jesus sammelt wie ein Hirte. Der Teufel raubt dir deinen Glauben oder versucht es zumindest. Und Jesus hilft unserem Unglauben. Der Teufel raubt dir die Gesundheit, er raubt die Gesundheit meiner Frau, vielleicht bei dir auch. Aber Jesus gibt Leben. Der Teufel will alles für sich selbst. Jesus gibt sich selbst für alle. Das ist ein krasser Unterschied, ein kompletter Gegensatz. Der Feind kommt nur, um zu stehlen, um zu schlachten und zu töten. Sagen wir mal zu stehlen. Ist bei irgendjemandem von euch schon mal eingebrochen worden? Zu Hause? Gut, gut. In der Gegend, ja. Ja, ihr seid, du bist Christ, du bist geschützt, also das soll auch so bleiben. Gut. Sonst hätte ich gesagt, komm zu uns nach Schötz, dort ist es relativ sicher und helft uns Gemeindebauern, aber ihr braucht das hier auch. Ja, ja, aber was stiehlt ein Dieb? WC-Papier? Während Covid-Zeit vielleicht. Nein, sorry. Was stiehlt ein Dieb? Er stiehlt das Wertvollste, das er im Haus findet, oder? Er stiehlt das, was unglaublichen Wert hat, das Kostbarste, das du hast, und das ist für uns Christen den Glauben an einen guten Gott. Wenn dieser Glaube einstürzt, wenn wir zweifeln daran, dass Gott gut ist, dann hat der Satan gewonnen. Dann sind wir auf dem falschen Weg. Ein Gott, der es gut mit dir meint, und wenn der Satan diesen Glauben von dir stehlen kann, dann kommt sein zweiter und sein dritter Schritt, nämlich zu schlachten und umzubringen. Jesus sagt an einer anderen Stelle in Matthäus 13, wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt es hinweg, was in sein Herz gesät ist. Matthäus 13, 18. Und das ist ein Teil von Jesu Gleichnis über die vier verschiedenen Arten von Saat, oder nein, vier verschiedene Arten von Boden, wo die gute Saat hinfällt. Das Evangelium. Aber was sagt Jesus hier? Was stillt der Teufel? Das, was in die Herzen gesät ist. Den Glauben an einen guten Gott. Seit dem Sündenfall ist es für die Menschheit klar, oder man fragt sich, ob Gott wirklich gut ist. Durch die ganze Weltgeschichte hindurch hat Satan erfolgreich den Menschen diesen Glauben gestohlen, dass Gott gut ist. Das hat schon im Garten Eden angefangen. Ja, sollte Gott denn gesagt haben? Auch bei uns, meine Frau und mir, wollte der Teufel einbrechen und diese Saat stehlen. Wie gesagt, Krebsdiagnose. Am Anfang gaben ihr die Ärzte 3 Monate. Aber Gott konnte uns diesen Glauben nicht stillen, dass er gut ist und dass in seinem Namen Heilung ist. Jesaja 53,5, in seinen Wunden sind wir geheilt. Das ist, was Gott sagt. Es gibt News und es gibt Good News. Wir können uns entscheiden, wem wir glauben. Aber während der ganzen Zeit haben wir auch nur eine Sekunde daran gezweifelt, dass Gott gut ist. Sheila hat sich niemals die Frage gestellt, ja, warum ich? Warum lässt Gott das zu? Und wenn jemand ihr das sagt, warum lässt Gott das zu, dann ist sie sehr schnell mit Antworten und sagt, ja, weshalb hat er zugelassen, dass es mir vorher 55 Jahre lang gut gegangen ist? Dass ich so gesegnet war, dass ich alles hatte, was ich brauchte, dass ich gesund war. Weshalb hat Gott das zugelassen? Ich habe es nicht verdient. Es ist Gnade. Aber wenn wir fragen würden, warum lässt Gott das zu, dann würde das heißen, der Krebs kommt von ihm, von Gott. Aber Gott ist gut und wir lassen uns diesen Glauben nicht stehlen. Der Krebs kommt nicht von Gott, keine Krankheit kommt von Gott, Armut kommt nicht von Gott, Gewalt kommt nicht von Gott, Kindermord kommt nicht von Gott, Männer, die abhauen und ihre Frauen im Stich lassen, das kommt nicht von Gott, ungerechte Verteilung der Nahrungsmittel auf der Welt kommt nicht von Gott, all das Schlechte, all das Böse und schließlich der Tod kommt vom Teufel und dem Zerstörer und dem Dieb. Er will uns alles stehlen. Die Gesundheit, die Sicherheit in Gott und letztlich einen Glauben an einen guten Gott. Aber wir lassen das nicht zu. Amen. Ich weiß, ihr seid keine Pfingstgemeinde, aber Amen sagen, du hast es schon gut gemacht. Dürft ihr schon mal, das ist ganz okay. Halleluja, jawohl. Ja, ich bin Pfingstler, das habe ich mich geoutet, aber das darf man. Ihr müsst mir vergeben, ihr seid die Christen, sonst habt ihr ein Problem. Nein, gut. Niemand ist gut als Gott allein, sagt die Bibel, Lukas 18, 19. 1. Johannes 1, 5, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Jakobus 1, 17, alles Gute und Vollkommene kommt vom Vater der Lichter. Amen. Oder in den Psalmen steht, denn du, Herr, bist gut und gnädig von großer Güte. Psalm 86, 5. Psalm 25, 8. Der Herr ist gut und gerecht. Oder mein Lieblingspsalm, den ich schon zu Anfang beim Mikrofontesten zitiert habe. Psalm 103, wie geht das schon wieder? Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir 5 Dinge, alle deine Sünden vergibt, alle deine Gebrechen heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dich wieder jung macht wie ein Adler. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, voilà. Gott ist gut. Die Bibel sagt uns das und daran halten wir fest. Und Güte ist übrigens auch eine gute Evangelisationsmethode, habt ihr gewusst? In Römer 2, Vers 4 steht, wer weißt du nicht, dass es Gottes Güte ist, die dich zur Umkehr leitet? Nicht die Angst vor dem Gericht oder der Hölle, sondern die Güte Gottes. Gott ist gut und das ist ein Magnet für die Menschen, wenn sie es mal begreifen. Doch leider gibt es auch viele Christen, die heute nicht mehr daran glauben. Das ist tragisch. Jesus sagt, in den letzten Tagen werden große Verführungen kommen, die Liebe wird in vielen erkalten. Weshalb? Weil das Vertrauen in Gott erkaltet. Sie sagen zum Beispiel, ja, Gott ist gut, aber er ist ja auch ein strafender Gott. Das dürfen wir nicht vergessen, oder? Klar, lies mal Hesekiel oder Jesaja, oder andere Stellen, wo Gott Gericht über Israel bringt, das ist ganz klar. Das Ende von 2. Samuel, ja, Gottes Zorn kommt, David hat das Volk gezählt, das durfte er nicht, und er konnte auswählen zwischen drei Sorten von Strafen, er hat die Plage gewählt, die Seuche. Gottes Zorn kommt, jawohl, aber nicht für die durch das Blut seines Sohnes gerecht gesprochen sind. Das ist eine Tatsache. In Römer 8, Vers 1 sagt, das ist auch einer meiner ich habe so viele Lieblingsverse, aber das ist auch einer davon. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gott ist gut und wenn Strafe kommt von ihm, dann geht es auf die Ungerechten, auf die Sünder, auf die, die Gott nicht nachfolgen, die ihm nicht gehorchen. Nicht an ihn glauben, nicht an ihn, nicht in seine Familie gehören, nicht wiedergeboren sind. Über die Sünde der Welt, dass die Welt Gott ablehnt. Das wird bestraft. Aber Christen werden nicht bestraft von Gott. Kann jemand dazu Amen sagen? Amen. Danke. Über seine geliebte Braut, sagt Jesus Folgendes über seine Gemeinde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Er kommt nicht ein Gericht, sondern ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Zorngericht verfallen, 1. Timotheus, sondern dazu, das Heil zu besitzen, durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Oder Epheser 5, 26. Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben, um sie zu nicht bestrafen, sondern zu heiligen, rein zu machen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde herrlich für sich bereite, ohne Flecken und Runzeln und dergleichen, sondern heilig und untadelig. Das ist unsere Gegenwart und das ist unsere Zukunft. Kein Gericht. Und deshalb spreche ich auch dir heute Morgen zu, egal wie deine Situation ist. Krebs, andere Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Scheidung, Beziehungsnöte, Familienprobleme, Wohnung, Existenzängste, was auch immer. Solche Dinge geschehen, aber sind Teil der Schöpfung, wo wir drin leben, aber sie kommen nicht von Gott und du sollst Gott nicht die Schuld daran geben, denn Gott ist gut, in ihm ist Leben, in ihm ist Heilung, in ihm ist Wiederherstellung, in ihm ist Frieden, in ihm ist nicht der Tod, sondern das Leben, in ihm ist nicht die Krankheit, sondern die Heilung, in ihm ist die Kraft, Dinge überwinden zu können. Er ist der, das Leben gibt. Das müssen wir uns immer klar vor Augen halten. Und gerade Christen in schwierigen Situationen, in denen wir oft sind, sind tendenziell eher dazu geneigt, auch mal zu fragen, ja, warum lässt Gott das zu? Es ist nicht Gott. Er hat gute Pläne und gute Absichten für dich. Und deshalb wollen wir auch in schwierigen Zeiten vertrauen. Er ist gekommen, damit wir Leben haben und Genüge. Vertraue ihm, vertraue seiner Güte. Das gibt dir Sicherheit, das gibt dir Geborgenheit, das gibt dir Zuversicht, auch in den schwierigen Zeiten. Der fundamentale Glauben an Gottes Güte verschafft uns eine Lebensqualität, die uns Christen eigen ist. Wir sind anders als der Rest der Welt. Wir sind hier Fremde, die durchreisen. Unsere Heimat ist im Himmel. Wir sind unterwegs. Und wir leiden, ja, viele Christen leiden, viele Kinder leiden. Aber das Ziel ist der Himmel. Und wir dürfen diese Hoffnung haben, die der Rest der Welt nicht hat. Und lass es nicht zu, dass der Teufel dir diese Saat stehlen kann, die Jesus in dein Herz gelegt hat. Halte fest am Glauben, dass Gott ein guter Gott ist, der es gut mit dir meint, der dir Leben und volle Genüge gibt, auch wenn deine Umstände anders sind. Halte fest an Gottes Wort. Denn das produziert letztendlich den Segen. Das produziert die Kraft. Das produziert die Wunder und die Durchbrüche, die du und ich brauchen. Der Glaube. Gott freut sich, wenn du Glaubensschritte unternimmst, die auf seinem Wort gegründet sind. Gott freut sich, wenn du über das hinausgehst, was menschlich möglich ist, weil du sagst, die Schrift sagt und deshalb mache ich so und so. Das spreche ich euch als Gemeindeleitung zu für eure Retrette, aber auch für euch ja, in jedem unserer Leben. Wage Schritte des Glaubens, Gott wird es belohnen. Sprich zu deinem Berg, dass er weichen muss in Jesu Namen. Denn unser Gott ist stärker als jeder Berg. Ich predige kein Wohlstandsevangelium, also bitte versteht mich nicht falsch. Leiden gehört zum Leben, Krankheit gehört oft auch zum Leben. Und solche Dinge können unsere Sicht trüben und unseren Glauben wirklich herausfordern, aber in allem gilt unumstößlich. Du kannst dagegen protestieren, Plakate schreiben, Unterschriften sammeln, was du willst. Etwas stimmt einfach immer und ewig. Gott ist und bleibt gut. Grundsätzlich, hundertprozentig. So, jetzt habe ich etwas ausgeschweift. Das war nur der erste Teil. Es geht noch weiter, ja. Punkt 2. Ein solches Gegründetsein im Glauben hat Auswirkungen auf unser Umfeld und auf uns selbst. Was es für Auswirkungen auf uns selbst hat, das haben wir gesehen. Wir haben Glauben und dieser Glaube ist fähig, Berge zu versetzen, ist fähig, Dinge in uns zu bewegen und vorwärts zu gehen, wo wir uns sonst nicht trauen würden. Dieser Glaube hält das Unmögliche für möglich. Dieser Glaube rechnet mit Gottes Möglichkeiten, nicht nur mit menschlichen. Das ist die Auswirkung auf uns selbst. Aber es hat auch Auswirkungen auf unser Umfeld. Galater 5, 22, 23, da steht ja die Beschreibung der Frucht des Geistes. Da steht eben da Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und so weiter. Und das ist alles eine Frucht, also es ist nicht die Früchte, sondern die Frucht, das Gesamtpaket. Das ist noch wichtig zu wissen. Und dies sollte man an uns sehen, das ist die Frucht, die wir produzieren sollten als Christen, die Menschen um dich herum, wenn du gefüllt bist mit dem Heiligen Geist, wenn du voller Glauben auf Jesus schaust, ihn anbetest, dann sieht das die Welt, weil du Früchte trägst. Viel Frucht. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihn, der bringt viel Frucht. Nicht so ein spärlicher Baum, so ein knöcheriger irgendwas mit 2, 3 Äpfeln dran, sondern reichlich Frucht. Das soll man an uns sehen und das soll man an euch sehen in Jesu Namen. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes und die wächst kontinuierlich. Und ein Leben in der Nachfolge Jesu bedeutet, dass wir Jesu Eigenschaften immer stärker widerspiegeln, dass wir ähnlicher werden wie er. Er sagt ja, wir werden verwandelt in sein Bild, in seine Ähnlichkeit. Und er sagt, wir haben den Sinn Christi. Wir sind kleine Christusse, wenn man so will, weil Christus in uns lebt. Wir sind immer noch Menschen, aber Gott lebt in uns und das macht einen Unterschied auf die Welt. Geh mit diesem Bewusstsein durch die Straßen von Uri oder Schattdorf oder wo immer du wohnst. Gott ist in dir und diese Frucht wird sichtbar, wenn du mit ihm Gemeinschaft pflegst. Ja, wir werden Jesus ähnlicher. Was sind Jesu Charaktereigenschaften? Und hier komme ich wieder langsam zurück zum Anfang. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wenn wir Jesus ähnlich sein wollen, sollen, werden, dann treffen diese Aussagen auch auf uns zu. Jesus liebt, Jesus gibt, Jesus bringt Opfer und seine Frucht, die an uns wächst, sieht genau gleich aus. Wir lieben, wir geben, wir bringen Opfer für andere. Und Gottes Güte auf dir hat Auswirkungen auf deine Familie, auf deine Nachbarschaft, auf deine Bekannten. Ich sage bewusst nicht, sie soll es haben, das stimmt auch. Aber ich sage in Jesu Namen, sie hat es. Dein Leben hat Auswirkungen und du wirst sie sehen, in Jesu Namen. Gottes Güte in dir drückt sich aus, das kann man nicht übersehen. Auf deine Freunde, auf dein Umfeld. Und wenn das nicht geschieht, dann rate ich dir, frag mal den Heiligen Geist, wo die Frucht bleibt. Das ist nämlich seine Aufgabe, die Frucht zu produzieren in dir, solange du in ihm bleibst. Und wenn es dann an dir liegt, dann sagt er dir das schon. Aber da dürfen wir darum bitten, dass diese Frucht an uns sichtbar wird. Jesus liebt und Jesus gibt. Christen lieben und Christen geben. Sind großzügig. Wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, an dem wächst diese Frucht automatisch. Das ist ein Zeichen geistlicher Reife. Und diese Hilfe, die fließt zu den Menschen um uns herum, die es nötig haben. Ich denke, um uns herum gibt es nicht sehr viele Menschen, die in großer Armut leben. Und doch kann es sein, dass man mal hier ein Nötli zustecken sollte oder dort. Aber es kann auch sein, dass Menschen einfach Beistand brauchen, Ermutigung, ein gutes Wort, eine Hand auf der Schulter, ein Gebet, ein Mittagessen, das man mal vorbeibringt oder solche Dinge, den Menschen Gutes tun. Und es soll auch Auswirkungen haben natürlich auf die Menschen, die weiter weg sind, geografisch für uns nicht erreichbar, aber die wirklich in existenzieller Not leben. Und vielleicht ohne deine Hilfe den morgigen Tag nicht überleben werden. Die weniger als eine Mahlzeit pro Tag haben. Und wenn das nicht geschieht, wenn diese Liebe nicht weitergeht, wenn das Geben nicht weitergeht zu ihnen, ich spreche jetzt von diesen, zum Beispiel die Kinder von Compassion, dann hat das normalerweise drei Gründe. Erstens, weil die Menschen zu wenig informiert sind und es sie somit gar nicht berührt. Das kann sein, ein Grund sein, weshalb man nicht großzügig ist den Armen in der Welt gegenüber. Der zweite Grund ist, weil wir räumlich zu weit entfernt sind. Es geht uns nichts an, wir sehen das nicht. Wir können es bloß in den Medien oder in Literatur nachschauen oder hören in einer Predigt, aber sehen mit eigenen Augen, das macht etwas mit uns und das tun wir hier nicht. Und drittens helfen Menschen nicht, weil sie keine verlässlichen Partner haben, denen sie auch vertrauen können, durch die sie helfen können. Und hier tritt Compassion in die Lücke. Als verlässlicher Partner. Und dafür kann ich meine Hand ins Feuer legen. Wir sind Partner mit den Christen weltweit, die diesen Christen helfen. Und Pastor Dennis, ich habe vielleicht schon mal ein Beispiel von ihm erzählt, aber er bringt das so wunderschön auf den Punkt. Er ist ein Pastor in Nicaragua, in einem Kinderzentrum, in einer Partnerkirche von uns. Und das Kinderzentrum steht auf einer Müllhalde. Und das stinkt dort bestialisch. Dämpfe, heiße Dämpfe und Chemikalien und alles, was dort entsorgt wird. Und die Kinder suchen dort nach Nahrung und furchtbare Zustände. Und er hat dort sein Kinderzentrum aufgebaut. Und er hat so ein großes Schild vorne dran mit zwei Händen und die eine Hand hält eine Bibel. Da sagt er, das ist das, was wir die Kinder lehren. Und die andere Hand hält ein Glas Wasser. Und da sagt er, das ist die Art, wie wir den Kindern dienen. Aber er sagt auch, die Hände sind noch da für ein weiteres Bild. Die eine Hand, das sind wir hier im Dreck. Wir haben unsere Mitarbeiter, die sind ständig krank, weil sie durch das ganze Zeug hier entweder Malaria oder Cholera oder Durchfall oder Denguefieber oder irgendetwas haben. Aber sie kommen immer wieder, wenn es irgendwie geht, um den Kindern hier zu dienen. Sie lieben sie, sie umarmen sie, sie geben ihnen zu essen, sie beten mit ihnen, sie pflegen ihre Wunden. Sie sind da für diese Kinder. Das sind wir hier im Dreck. Wir geben alles, damit diesen Kindern geholfen werden kann. Das ist die eine Hand. Und die andere Hand, das sind Christen irgendwo in der Schweiz, vielleicht im Kanton Uri, die sagen, jawohl, ich finde das gut. Ich will auch meinen Teil dazu beitragen. Und wenn diese beiden Hände aktiv werden, dann kann das Reich Gottes auf Erden getan werden, unter den Ärmsten. Wenn wir Schulterschluss machen, Hände reichen, sagen, gemeinsam wollen wir Reich Gottes hierher bringen, nach Nicaragua, in diese Müllhalde, in so viele andere Orte der Welt, in 8.714 Kinderzentren weltweit. Wenn wir gemeinsam das tun, dann sind wir stark, dann können wir etwas erreichen. Und so können mit einer Patenschaft Programme finanziert werden, die den Patenkindern erlauben, dass sie und ihre Familien zu essen haben, dass sie in die Schule gehen können, dass sie medizinische Versorgung haben, dass sie das Evangelium hören, dass sie ihren Wert erkennen, dass sie erkennen, dass Gott sie liebt, dass sie Hoffnung bekommen, dass sie Jesus kennenlernen und seinen Nachfolger werden und schließlich der extremen Armut entfliehen können und hineinkommen können in ihre göttliche Bestimmung, nämlich dass sie Leben und volle Genüge haben. Das ist das Ziel einer Patenschaft. Ich habe nun abschließend drei Fragen an dich. Die erste Frage ist, zurück zum Anfang der Predigt, hast du den unerschütterlichen Glauben, absolut hundertprozentig, dass Gott gut ist und es gut mit dir meint? Halleluja, wenn du Amen dazu sagen kannst. Die Bibel fordert uns auf, unsere Gedanken, auch wenn sie noch so herausgefordert sind, immer unter den Gehorsam Christi zu stellen und den Helm des Heils anzuziehen, oder der unsere Gedanken schützt, Epheser 6. Gottes Güte ist nicht diskutierbar. Kannst du die Bibel vorwärts und rückwärts durchforschen, du findest nichts, das das in Frage stellt. Das ist eine Tatsache und wenn wir im Glauben daran festhalten, bringt uns das nur Vorteile. Und diesen Glauben spreche ich dir zu heute Morgen. Zweite Frage. Wächst die Güte aus Frucht des Geistes an dir? Wir dürfen Gott um Wachstum unserer Frucht oder seiner Frucht an uns bitten. Das ist völlig legitim. Aber lass andere Menschen spüren, dass die Charaktereigenschaften Jesu deine geworden sind und dass es Auswirkungen hat auf dein Umfeld, aber auch weltweit. Dritte Frage. Auf wen wirkt sich diese Frucht aus? Auf wen wirkt sich diese Güte aus, die Gott an dir wachsen lässt? Wer wird durch deine Frucht gesegnet? Kannst du Menschen in deinem Umfeld denken, die deine Hilfe nötig haben? Dann ist der Zeitpunkt zu handeln jetzt gekommen. Einsamer Nachbar, kranke Frau, orientierungslosen Teenager, was auch immer. Aber zeige sie auch denen, die ohne diese ohne deine Hilfe, ohne deine Güte vielleicht eben den morgigen Tag nicht überleben werden. Zeige sie einem Kind in einem fernen Land. Ich bin hier, um die Mittel dazu zu geben. Damit auch diese Kinder in ihre Bestimmung hineinkommen, dass sie Leben haben und volle Genüge. Ich weiß, ihr habt schon sehr viele Patenkinder und ich finde das absolut toll. Nochmals herzlichen Dank. Aber ich möchte trotzdem einfach einladen, wenn jemand das Gefühl hat, hey, ein weiteres liegt doch noch drin. Oder du hast noch keins, du gehörst nicht zu denen, die heute ihre Kinder hier gesehen haben. 1,40 Franken pro Tag. Ich weiß nicht, was ein Kaffee in Uri kostet. Mehr. Ein Liter Benzin. Also es ist verrückt, was man mit 1,40 Franken pro Tag erreichen kann, dass ein Kind rundum diese Versorgung bekommt und Jesus kennenlernt. Jesus gibt, Jesus liebt, Jesus opfert. Jesus ist zu jedem Opfer bereit, er hat sich selbst für uns geopfert. Wollen wir diese Eigenschaft Jesu auch auf uns übertragen, dass wir bereit sind, uns zu opfern? Ich meine nicht das Leben lassen, das wäre gegen das Evangelium, wenn wir jetzt alle Suizid begingen. Das wäre auch nicht förderlich für die Gemeinde hier. Aber aufopfern auf eine andere Art. Da wir sagen, Herr, du hast ein größtes Opfer für uns gegeben. Hilf uns, dass auch wir Opfer bringen können. Es darf uns etwas kosten. Ich meine, König David hat mal gesagt, ich will dem Herrn kein Opfer bringen, das mich nichts kostet. Es soll nicht einfach aus dem Überfluss heraus sein. Oh, das spielt ja keine Rolle für mich, das spüre ich ja nicht. Sondern es darf etwas kosten. Kürzlich hatte ich einen Mann bei mir am Tisch und er hat gesagt, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll eine Patenschaft machen. Ich habe gesagt, Halleluja, schön, welches Kind möchtest du? Er hat gesagt, Moment, es ist nicht so einfach. Ich habe das Geld nicht dazu. Aber Gott, und da habe ich gedacht, ja, und jetzt? Und da sagt er, aber Gott sagt, ich soll mein Netflix-Konto kündigen. Ich habe keine Ahnung, was ein Netflix-Konto kostet, aber er hat gesagt, kündige das und dann kannst du eine Patenschaft machen. Und ich nehme heute eine Patenschaft im Glauben und gehe heim und kündige mein Netflix-Konto, hat er gesagt. Das hat mich berührt. Es sind so schöne Momente, wenn Menschen Gott und seine Stimme höher achten als ihren Genuss. Und darauf schauen, was sie für eine Belohnung im Himmel erwarten können, wenn Gott dann uns, wenn Jesus uns abholt. Ja. Wenn du eine Patenschaft übernimmst, dann bitte, aber nimm es nicht von diesem Geld, das dieser Gemeinde gehört oder zusteht. Das Andreas zusteht oder eurer Bewegung oder anderen Missionaren, die ihr schon unterstützt oder was. Nimm es nicht davon, sondern vom anderen Konto, du weißt schon, ich bin ja auch Schweizer, ich weiß, wie das geht. Ja. Ich schließe ab mit einem kurzen Videoclip von einem ehemaligen Patenkind in Uganda. Es ist nicht die Frau, die ich erwähnt habe, es ist ein Mann. Aber bei ihm sehen wir, seine Patenschaft war von einem Teenager-Mädchen. Bei ihm sehen wir, was eine Patenschaft bewirken kann. Großartige Dinge. Dieser Mann lehrt heute Hunderttausende die Bibel. Die Person, die sein Pate war, kann sich freuen über das, was Gott durch diese Patenschaft möglich gemacht hat. Ja, schauen wir den Clip.
Mein Vater wurde uns genommen. Und damit meine ich, er wurde ermordet. Nichts war mehr für mich wie bisher. Meine Mutter hatte keine Arbeit, mein Vater war der einzige Verdiener. Wir zogen um an einen Ort namens Nagoro Kasenke, einem von Ugandas größten Slums. Dann kam ich in unser neues Zuhause, ein 4x4 Meter großer Raum. Ich schaute zur Decke hoch, es war ein Blechdach, das Löcher hatte. In der Nacht regnete es auf die Hütte herab. Wir stellten kleine Eimer unter die Stellen mit den Löchern und warteten auf den Morgen. An dem Tag traf mich eine Wahrheit. Dies ist das Leben. Die Armut begann zu mir als Kind zu sprechen. Ich dachte, ich sei nichts. Ich war bedeutungslos. Es kümmerte niemanden, meinen Namen zu kennen. Das beste Wort, um zu beschreiben, wer ich war und was ich dachte, ist das Wort hoffnungslos. Meine Mutter war verzweifelt und suchte eine Freundin auf, um ihr das Herz auszuschütten. Und diese Freundin erzählte ihr von Compassion. Compassion-Mitarbeiter kamen zu uns nach Haus. Ich erinnere mich daran, dass sie Mappen dabei hatten, um sich Notizen zu machen, wer wir waren, welche Geschichte wir hatten. Dann bekam ich die Nachricht, dass eine junge Dame, Heather, sie war 15 Jahre alt, ein Teenager, meine Patin geworden ist. Ich kann keine Worte finden, um die Freude zu beschreiben, die unser Zuhause erfüllte, als wir diese Nachricht bekamen. Richmond, du hast einen Paten. Es bedeutet, du kannst jetzt wieder zur Schule gehen. Das machte mir möglich, neu die Hoffnung zu entzünden, die weggenommen worden war. Heather begann mir zu schreiben, Worte zu lesen wie, Richmond, ich habe dich lieb. Richmond, ich bete für dich. Brachte Heilung an Orte, die zerstört waren durch die Stimmen der Armut und mein Selbstbild. Ich führe viel von dem, wie ich mich jetzt selbst sehe, auf die Briefe zurück, die ich von meiner Patin bekam. Im Jahr 1996 nahm ich den Herrn Jesus in mein Herz auf. Ich begann zu fühlen, wow, ich bin frei geworden von Armut. Ich bin frei geworden. Gott ließ in mir ein Leiterpotenzial heranwachsen. Ich begann einem Ruf zu folgen zum pastoralen Dienst. Ich startete das Pastors Discipleship Network, ein Dienst, um Pastoren zu schulen und zuzurüsten. Wenn ich zurückblicke auf mein Leben und darüber nachdenke, wo ich jetzt bin und was ich tue, dann glaube ich nicht, dass eins von diesen Dingen möglich gewesen wäre ohne Compassion. Compassion funktioniert. Alles, was ins Programm eingebracht wurde, hat mir geholfen, der zu werden, der ich jetzt bin.
Dieser Mann leitet heute ein Pastorennetzwerk, das er gegründet hat. Uganda hat kaum Menschen, die über 40 Jahre alt sind, aufgrund des Völkermords damals. Und wer immer über 40 ist, zu dem wird aufgesehen. Sei unser Vater, sei unser Führer, sei unser Held. Wir wollen dir nachfolgen. Und er kann alles lehren, was er will. Er lehrt die Bibel. Er bildet Hunderte, Tausende von Pastoren aus. Diese haben Gemeinden und geben die Lehre an sie weiter. Das sickert durch. Das hat Auswirkungen. Jesu Tat für uns hatte Auswirkungen. Wir dürfen gerettet sein. Unsere Taten können Auswirkungen haben, damit andere gerettet werden können. Aber jetzt wollen wir zum Ende dieses Gottesdienstes auf das schauen, was Jesus für uns getan hat. Und ein Vers fiel mir noch ein aus Galater 6, Vers 10, da heißt es, solange wir noch Zeit haben, lass uns Gutes tun. Und mit anderen, lass uns Gutes tun an jedermann, am meisten aber an des Glaubensgenossen. Und der wichtige Satz hier, oder nebst dem Gutes tun, ist, solange wir noch Zeit haben. Wir wissen, Jesus kommt zurück. Und ich habe das Gefühl, er kommt sehr bald, um uns abzuholen. Ich kenne eure Eschatologie nicht, aber ich bin davon überzeugt, die Entrückung steht bevor. Und das ist auch das, was wir im Abendmahl verkünden. Habt ihr diesen Satz schon mal gehört bei den sogenannten Einsetzungsworten? Damit tut dies, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und er kommt. Halleluja. Ja. Ich habe letzten Sonntag auch bei uns in der Gemeinde das Abendmahl geteilt und da habe ich diesen Vers genommen, den habe ich gleich wieder nach vorne geholt. Ist so ein etwas unüblicher Text für das Abendmahl. Johannes 6, also das ganze Kapitel, die Predigt dort ist ja so, wo Jesus predigt mit dem Motto, wie kann ich predigen, dass am meisten Leute weglaufen? Und seine Jünger sind dann noch geblieben und haben gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Aber was hat er vorher gesagt? Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6, 34. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Vers 41. Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Vers 48. Ich bin das Brot des Lebens. Vers 51. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und das Brot, das ich ihm gebe, bin ich selbst. Es ist mein Leib, den ich gebe für das Leben der Welt. Vers 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn, und hier kommen wir wieder darauf zurück, auferwecken von den Toten am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist die wirkliche Speise und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Und dieser eine Satz, ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag, der kommt vor in Vers 39, in Vers 40 und in Vers 44. Das zeigt uns, das Abendmahl hat eine eschatologische Bedeutung, eine endzeitliche Bedeutung. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Und bis er kommt, sagt uns Paulus, solange wir noch Zeit haben, lass uns Gutes tun. An jedermann, aber am meisten an des Glaubensgenossen. Ich denke, das Abendmahl können wir nicht besser feiern, als indem wir uns bereit erklären, einerseits an Gott zu glauben, dass er wirklich gut ist, und andererseits, indem wir sagen, Herr, ich will auch Gutes tun, bis du wiederkommst, hilf mir dabei. Und so wollen wir in dieses Abendmahl hineingehen. Und der Herr Jesus nahm das Brot und brach es, gab es seinen Jüngern und sagte, das ist mein Leib. Das ist nicht sein Leib. Das ist sein Leib, genau. Das ist mein Leib für euch gebrochen. Esst davon und denkt an mich. Und damit verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Der Leib Jesu gebrochen für dich. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du das Opfer für uns gebracht hast. Du hast uns geliebt. Du hast gegeben. Du hast dich geopfert. Und wir dürfen einfach im Glauben das annehmen, was du für uns getan hast. Ich preise dich, mein Herr Jesus. Halleluja. Ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist, sagt Jesus. Und wenn wir dieses Brot essen, das Sinnbild für seinen Leib, dann nehmen wir das Leben in uns auf. Jesus ist Leben. Und dieses Leben gilt für dich. Und zwar nicht einfach Leben, sondern wie Jesus sagte, ihr sollt leben und volle Genüge haben. Und nach dem Mahl nahm Jesus den Kelch. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist das Blut des neuen Bundes. Den neuen Bund, den ich mit euch geschlossen habe. Ihr müsst nicht mehr Opfer bringen, um gerettet zu werden, um Sünden vergeben zu haben. Ihr könnt mein Opfer annehmen, das ist der neue Bund. Durch Glauben bist du gerettet. Und er sagte, trinkt alle daraus und denkt an mich und dadurch verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und er kommt.
Daniel. Danke für die klare Botschaft. Es gibt einen guten Gott. Amen. Halleluja. Und danke für die klare Botschaft, dass der Gott, der gute Gott in uns lebt. Und dass wir das Leben, die Liebe, auch den Glauben dürfen weitergeben. Und das nehme ich mit. Es hat mich tief berührt. Geschichten haben mich tief berührt. All das hat mich tief berührt. Deine Geschichte mit deiner Familie hat mich tief berührt. Und ich habe jetzt einfach noch das Privileg, uns zu segnen und uns das nochmal zuzusprechen, dass der dreieinige gute Gott mit uns ist, mit dir und mir, mit uns als Gemeinde, dass er sichtbar wird in dieser Welt, wo alles andere will als gut sein. Und ich bitte dich aufzustehen. Der wunderbare, dreieinige Gott, der Liebe ist. Gott, der Vater, der Liebe ist und in Liebe alles hat werden lassen. Durch seinen Sohn, Jesus Christus, hat werden lassen. Er ist der Anfänger, er ist der Vollender, er ist der, der da war seit allem Anfang der Welt und wird wiederkommen. Halleluja. Danke vielmals, du dreieinige Gott, dass du in uns lebst durch deinen Geist. Und dass du mit uns kommst in unseren Alltag, der manchmal gar nicht so wunderbar aussieht, um selber ein Hoffnungsträger zu sein, ein Licht, ein Liebeträger zu sein für andere Menschen. Lass uns dort dienen, wo Hoffnung fehlt. Lass uns dort putzen, wo andere gehen. Lass uns dort Not lindern, wo Not da ist. Lass uns dem Herzen einen Schupf geben, wenn es heisst, gib. Wenn dich jemand bittet. Der Herr ist mit dir. Der Herr ist in dir. Liebe geht mit dir in den Alltag. Amen.